Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 469 des Computer Club 2. So, heute ist wieder Montag und wir sind mächtig im Stress, denn wir wollen diese Woche wieder Fernsehsendungen produzieren. Schöne, interessante Themen, muss man sehen, ich weiß ja schon alle, aber vielleicht verrate ich in der nächsten Sendung schon mal, was Inhalt der Sendung ist, eine der ersten. Nee, heute noch nicht. Ich habe mir es gerade überlegt. Dann ist die ganze Spannung raus. Aber es gibt ja auch eine ganze Menge andere Themen, die wir hier im Audiocast vorstellen und besprechen können. Und ich würde sagen, will ich einfach mal anfangen, oder? Routerzwang. Wissen Sie, was das ist? Ja, es gibt einige Provider. Wenn Sie bei denen einen Internetzugang kaufen, buchen, mieten oder wie man das auch immer nennen soll, dann müssen Sie einen Router von diesem Unternehmen mitnehmen. Der kostet dann natürlich auch noch Geld, Miete oder sonst was. Der gehört Ihnen nicht, da haben Sie nichts dran verloren, da dürfen Sie nichts dran ändern, konfigurieren. Aber das muss sein. Oft sind diese Teile veraltet oder abgespeckt gegenüber den Standardgeräten, die es meist von dem gleichen Hersteller auch noch gibt. Und da war lange hin und her. Da hat die Bundesnetzagentur, ist aber jetzt schon fast 2 Jahre her, gesagt, nee, das kann ja nicht sein und das geht ja nicht und das wollen wir alles nicht. Und dann sind sie vergangenes Jahr zurückgeroutert. Und haben plötzlich durchblicken lassen, dass so ein Routerzwang doch sinnvoll ist und gut ist. Und wo der Sinn ist, hat keiner gesagt, ist wahrscheinlich auch gar nicht möglich zu erklären. Und dann ist sie von der Politik aufgefordert worden, diese Bundesnetzagentur, nun doch endlich mal da Verordnung und so was auf den Weg zu bringen. Aber die kommen ja nicht zu Potte. Und immer noch gibt es den Routerzwang. Jetzt könnte man ja erstmal sagen, was ist denn so schlimm daran? Naja, warum soll ich gezwungen werden, irgendeinen Router zu nehmen und nicht den, der mir gefällt, der mir gehört, den ich kaufe, den ich schon länger habe oder eben auch nicht? Das könnte man noch so ein bisschen als Engstirnigkeit oder sowas abtun. Aber man muss sich mal folgende Absurdität vorstellen. Wir haben ja nun einige Angriffe gehabt auf Router, weil da im Betriebssystem irgendwo Türen offen waren oder so. Und wir als Betreiber des Routers sind verantwortlich dafür, wenn da irgendwelche Schäden entstehen. Wenn also zum Beispiel durch so eine offene Tür in dem Router irgendeine Schadsoftware auf meinem Rechner installiert wird, die wiederum irgendwelche anderen Schweinereien macht, Mails versendet, irgendwelche unerlaubten Sachen lädt oder all diese Dinge, bin ich für meinen Router verantwortlich. Auch, und das ist das Absurde, wenn ich diesen Router gar nicht konfigurieren kann. Natürlich habe ich persönlich und viele, viele Tausende und Millionen andere, nachdem diese Lücken bekannt geworden sind und die Hersteller der Router Updates zur Verfügung gestellt haben und Patches, haben sie alle diese Updates und Patches eingespielt. Auf einem solchen Zwangsrouter kann ich das in aller Regel nicht. Ich bin aber verantwortlich dafür, wenn etwas passiert. So, und diese Absurdität, die ist vom Gesetzgeber bis heute noch nicht beseitigt worden. Das heißt also, er lässt zu, dass mich jemand zwingt, einen bestimmten Router zu nehmen, der möglicherweise veraltet ist, Betriebssystem veraltet ist. Und ich bin verantwortlich dafür, wenn etwas wegen technischer Software oder irgendwelcher Mängel passiert über diesen Router. Habe aber keinen Einfluss darauf, wann denn der Provider jetzt da ein Update fährt, weiß das in aller Regel noch nicht mal, weiß nicht, ob da Sicherheitslücken sind. So, das kann natürlich nicht sein. Das ist ja sowas von absurd und abstrus und bescheuert, muss ich schon sagen. Gut, jetzt ist es aber dem BMWi zu bunt geworden und die bereiten jetzt ein Gesetz vor und da geht es darum, diesen Routerzwang zu regeln. Also gleich von weg, die Tendenz geht dazu, das freizugeben. Man hat eine öffentliche Konsultation angeregt und das BMW Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat jetzt die Stellungnahmen, die sie dazu bekommen haben, zu diesem geplanten Gesetz zur freien Routerwahl, veröffentlicht. Finde ich sehr gut. Kann man sich also im Internet ansehen und gucken, wie das da ist. Was sind denn das nun für Stellungnahmen, die da eingegangen sind? Also, dieser Referentenentwurf, der da im Moment vorliegt, da haben sich insgesamt 24 Verbände und Organisationen oder sowas geäußert dazu, wie sie zu dem Thema Routerwahl stehen. Und in der Hauptsache geht es darum, dass die Betreiber wie zum Beispiel Unity Media sagen, dass ein Netzabschlusspunkt, was ja der Router eigentlich ist, ein wesentlicher Netzbestandteil ist. Ja, ist nun ein Router ein Netzbestandteil oder ist es nicht? Also eigentlich kann es ja gar nicht sein. Gut, kann man sicherlich darüber diskutieren. Dann kommt aber dazu, dass hier auch gesagt wird, auch hier in dem Fall von Unity Media, dass der gewählte Router zur Beeinträchtigung eines ganzen Clusters mit mehreren hundert Teilnehmern führen könnte. In der Folge seien dann garantierte Bandbreiten, Sicherheitsfeatures und weitere Services nicht mehr so verfügbar, wie es gewohnt ist. So ein Blödsinn habe ich ja nun lange nicht gehört. Wenn wir mal in die USA gucken, die ja nun nicht immer als mein Vorbild dastehen, dann sind da in den Kabelnetzen ungefähr 50 Millionen Teilnehmer. Und dort kann man, wie man gerade lustig ist, einen eigenen Router benutzen. Man kann einen mieten, man kann, was weiß ich was, irgendwo auf einer Plattform einschießen und irgendein Ding da. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Fertig. Was dran steht, ist vollkommen egal. So, und wenn man jetzt Unity Media folgen würde, müssten die ja nun Millionen von Störungen haben. Aber da gibt es keine Störungen. Da gibt es keine Probleme, weil jemand seinen eigenen Router da rannagelt. Ist die Frage, was ist hier los? Nun, da stehen natürlich massive wirtschaftliche Interessen dahinter. Sicherlich ist irgendwo so eine gewisse Angst da. Macht irgendjemand irgendetwas Böses mit dem Anschluss, den ich ihm zur Verfügung stelle, weil da irgendein Router daran hängt, den ich nicht will? Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir ansehe, wie viele abgespeckte und miserable Router von solchen Providern, damit spreche ich nicht ausdrücklich Unity Media an, da dem Endverbraucher aufs Auge gedrückt werden, die dann natürlich auch verrechnet werden, ist das natürlich ein Verdienst. Das ist eine Einnahmequelle für die Provider. Haben sie eigentlich gar nichts mit zu tun. Die sollen mir nur die Dienstleistungen in Rechnung stellen und nicht Hardware aufs Auge drücken, die ich woanders viel billiger kaufen könnte. Und Nun wollen wir sehen, wie es weitergeht, was passiert, was geschieht. Ich bin großer Hoffnung, dass das Gesetz da ganz klar sagen wird, weil es auch von der EU so gefordert wird, dass wir freie Routerwahl haben, dass wir ganz klar sagen, der Netzabschluss ist nicht der Router, der hört davor auf. Egal, was da für ein Ding da hängt, ein NTBA oder was auch immer. Aber ich muss die Möglichkeit haben, dahinter jedes mögliche Gerät anzuschließen. Es ist Anachronismus pur, denn ich kann mich erinnern, wie das früher war, ein Faxgerät, wenn ich, wann war das, 1900, naja, sagen wir mal, 75, sowas in der Größenordnung, wenn ich da ein Faxgerät betreiben wollte, da musste eine extra Telefonleitung gelegt werden von der Post. Da wurde von der Post eine Dose an die Wand genagelt. Die wurde von der Post überprüft. Dann kam irgendeine Firma, bei denen ich das Faxgerät gekauft habe, hat mir das hingestellt, hat das ausgepackt, hat es getestet, hat es an diese Dose angeschlossen, hat einen Testfax irgendwo hingeschickt und von irgendwo eine Antwort bekommen, hat mir gesagt, jetzt ist es in Ordnung, und hat den Stecker aus der Steckdose gezogen, weil sie durften das nicht betreiben, nur zum Testen, ich darf es nicht betreiben. Dann musste wieder jemand von der Post kommen, der hat dann das Gleiche gemacht, hat wieder den Stecker in die Dose gesteckt, hat vorher nochmal irgendwas an der Dose herumgemessen, und hat dann irgendwelche Einstellungen gemacht wegen Dämpfung und dies und das und jenes, hat dann einen Testfax weggeschickt, hat wieder eins bekommen und dann hat er unterschrieben, dass ich das benutzen darf. Absurd. Einfach nur absurd. Genauso, ich durfte ja kein eigenes Telefon an eine Telefondose anschließen. Das war ja auch kein Stecker früher. Das war ja angeschraubt. Das sind zwar nur 4 Drähte gewesen, aber das durfte eben keiner. Das war eine hoheitliche Geschichte. Und hier versucht man genau auf die gleiche Art und Weise wieder die eigenen Pfründe zu schützen, indem man die Leute zwingt, irgendeinen Billigschrott an die Wand zu nageln, der vom Provider geliefert wird, obwohl es bessere, aktuellere, schönere, leistungsfähigere und preiswertere Geräte auf dem freien Markt gibt. Ich hoffe, dieser Quatsch ist bald zu Ende. Nachdenken über Mobiltelefone. Diese, auch kurz Handys genannten, Supercomputer, die ja nun aus 4-Kern- oder 8-Kern-Prozessoren bestehen, mit bis zu 2 Gigahertz getaktet sind, jeder Kern, die Gigabytes an Speicher haben, die Kameras mit vielen, vielen Megapixeln haben, die im Grunde genommen alles können, was wir so brauchen. Die können Helligkeit messen, Lautstärke messen, die haben GPS-Empfänger, die können feststellen, wo wir uns befinden, die können aufgrund von Feldstärken feststellen, wo wir uns bewegen, was wir tun. Damit können wir Nachrichten empfangen, versenden auf unterschiedlichen Wegen und bei den meisten kann man auch noch telefonieren. Diese Geräte, die ja eigentlich fast unverzichtbar sind und auch genutzt werden, mehr als jedes andere Gerät, was ich kenne. Schauen Sie nur mal morgens in der Straßenbahn oder im Auto, was man eigentlich nicht darf, an der roten Ampel oder im Zug oder selbst unterwegs oder beim Joggen oder wo auch immer. Es wird immer in irgendeiner Art Information empfangen, konsumiert und auch versendet, also produziert. Nun kommt Tad Starner, der ist vom Georgia Institute of Technology, und der sagt, naja, ewig wird's die nicht geben. Die sind bald out, weil die fordern zu viel Aufmerksamkeit von uns. Und die Idee dahinter, die er hat, ist eben ganz einfach, dass diese Geräte, wenn wir eine Nachricht bekommen, müssen wir aus der Tasche ziehen, müssen sie entsperren, müssen die Nachricht lesen, müssen dann entscheiden, ist es wichtig oder ist es nicht wichtig, und stecken sie wieder weg. Und da meint er, das kann eigentlich so nicht sein, weil da wertvolle Sekunden vergehen, in denen wir etwas verpassen, in denen wir unaufmerksam sind, in denen wir vielleicht irgendetwas nicht die Wertschätzung zuwenden, die notwendig sei. Und deswegen meint er, dass die Menschen künftig so eine Art Kopfdisplay haben werden. Wir kennen ja solche Brillen und so einen ähnlichen Krempel, wo diese Nachrichten quasi beiläufig präsentiert werden, ohne dass man aktuell irgendetwas dazu tun muss. Also zum Beispiel ein Gespräch unterbrechen muss oder eine Arbeit am Computer oder wo auch immer. Er findet das auch keineswegs befremdlich, dass man seine Nachrichten unbemerkt von anderen liest, während man sich gleichzeitig mit ihm unterhält. Er meint aber nicht, dass man jetzt irgendwelche Mails beantwortet, während man sich mit jemand unterhält, sondern einfach nur, dass man die Informationen bekommt, hier ist was oder hier ist nichts oder sonst was. Dass man also nicht ein Gespräch unterbrechen muss und sagen, Moment mal, mein Telefon hat geklingelt oder ich habe eine SMS oder eine E-Mail bekommen, warte mal, ich muss mal gucken, was das ist, könnte ja wichtig sein. sondern er ist der Meinung, dass künftig intelligente Technologien lernen, zwischen wichtigen und unwichtigen Nachrichten zu unterscheiden. Wenn man also einen Termin hat oder sonstige Sachen, dann werden die unwichtigen Nachrichten umgeleitet. Jetzt muss ich mir überlegen, was will der Mann eigentlich? Ich halte das irgendwie für ganz schön irre, was der sich da vorstellt. Ich meine, die Idee an sich, dass wir intelligente Technologien haben, die erkennen können, ob eine Nachricht wichtig ist oder nicht, das ist ja in Ordnung. Wenn die genauso bescheiden funktionieren wie Filter für E-Mail, für Spam und ähnlichen Kram, dass gute Sachen weggefiltert werden und schlechte durchgelassen werden und dass diese Dinge so langsam lernen und so viel Fehler machen oder noch mehr wie wir Menschen, dann ist es ja auch, kontraproduktiv. Aber die andere Seite ist, sind wir Menschen denn dazu in der Lage, was der sich da vorstellt, sind wir Menschen denn dazu in der Lage, tatsächlich Parallelverarbeitung im reinsten Wortsinne zu bearbeiten? Das heißt also, ich habe meine Brille auf der Nase, lese auf dem rechten Auge meine E-Mails, gucke mir auf dem linken Auge meine Termine an und spreche gleichzeitig mit meinem Gegenüber über irgendwelche Sachen, hole mir vielleicht dann wieder auf dem rechten Auge Informationen aus Wikipedia zu dem Thema, was er da gerade erzählt hat. Ich glaube nicht, dass wir Menschen geistig dazu in der Lage sind, jedenfalls jetzt noch nicht, vielleicht in 1000 Jahren, wer weiß, parallel diese Informationen zu verarbeiten, sondern wir haben immer eine Unterbrechung. Wir merken es ja heute schon, wenn wir mit jemandem telefonieren und der tut etwas anderes. Der liest etwas, schreibt etwas, macht etwas. Wir merken heute schon, dass da eine Verzögerung da ist, dass er nicht ganz bei der Sache ist, so nennen wir das ja, weil er bei einer anderen Sache ist. Also, das ist alles Wunschdenken. Dass wir solche Informationstechnologien haben, die auch künftig etwas filtern, ist ja okay. Aber wenn die etwas filtern, dann können sie das auch bei mir in der Hosentasche im Telefon filtern und mich nur benachrichtigen, wenn etwas Wichtiges nach Meinung eines solchen Programmes oder intelligenten Technologie da ist und nicht, dass sie mich laufend stören. Also wir werden nicht eine Technologie bekommen, dass wir parallel verschiedene Informationskanäle gleichzeitig bearbeiten können, müssen, sollen. Das geht nicht mit unserem Kopf. Da brauchen wir erstmal einen anderen Kopf dafür. Aber wir werden sicherlich irgendwelche Technologien bekommen, die uns helfen, zwischen wichtig und unwichtig zu unterscheiden. Dazu gehören aber sicherlich auch noch ganz andere Ansätze, dass von den Providern noch bessere Filter im E-Mail-Verkehr oder in grundsätzlich im Nachrichtenverkehr bereitgestellt werden, dass also Sachen, die irgendwo tausendfach, millionenfach verschickt werden, tatsächlich auch erkannt werden können und gar nicht erst zu mir kommen, sondern irgendwo in den Mülleimer landen und der Provider sagt, wenn du Lust hast, guckst du nach, könnte ja sein, ist ein Fehler, lerne ich auch daraus, aber den ganzen Quatsch bekommst du nicht. Ich habe es ja jetzt in den letzten Wochen wieder erlebt, dass ich allen möglichen Mist von irgendwelchen Spam-Versendern bekomme, die nur Quatsch und Mist und Schweinerei und sonst was verbreiten wollen. Und die haben zwei meiner E-Mail-Adressen und dadurch, dass diese E-Mails immer gleich zweimal kommen, dann meist mit unterschiedlichen Absendern, aber im gleichen Betreff ist es sehr einfach, das herauszufinden. Das sollte ja auch eine solche intelligente Software können und die muss nicht den Menschen zusätzlich belasten, wie das hier in dem Fall von dem Starner gemeint ist, sondern die soll den Menschen entlasten. Also da hat er sicherlich erstmal Entwicklungsarbeit am menschlichen Gehirn zu leisten, bevor er seine Ideen in die Realität umsetzen kann. Tja, es gibt einige Probleme mit Sachen, die viel dicker sind als ein Brief. Also, wir haben hier nun unterschiedliche Dienste. Briefe kommen in aller Regel mit der Post. Die werden in den Briefkasten geworfen. Gut ist. Man hat ja auch Hausbriefkästen heute. Ich kann mich zwar noch an die Zeit erinnern, wo der Briefträger bis in die vierte Etage geklettert ist, um jedem die Post in die Hand zu drücken, an der Tür geklingelt hat. Früher wurden dann die Briefkästen innen im Haus irgendwo hinmontiert. Das war schon eine Sensation, dass man runtergehen musste, die Post holen musste. Ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Und dann hat man sie außen hingemacht, damit noch nicht mal der Briefträger ins Haus hinein musste. Macht ja auch alles Sinn. Nur Pakete, das ist das Problem. Wenn ich mir überlege, dass ich manchmal am Tag von 4 oder 5 unterschiedlichen Diensten Pakete bekomme, die jedes Mal hier anfahren, anhalten, aussteigen, Klappe aufmachen, Paket rausholen, mit ihrem Scanner dastehen, klingeln, warten, bis ich an der Haustür bin, dann muss gescannt werden, dann muss unterschrieben werden, dann steigt er wieder ein und fährt weiter. Da sage ich mir immer, Mann, was ist das für eine Verschwendung? Eine Verschwendung an Zeit, eine Verschwendung an Ressourcen, eine Umwelt. Schaden, der durch 5 Anfahrten passiert. Es ist einfach total bescheuert, so etwas. Gut, auf der anderen Seite haben wir Wettbewerb, wir haben verschiedene Unternehmen, die konkurrieren und ich sehe da auch im Moment keine direkte Lösung. Ich wollte es einfach nur mal ansprechen, so als Vorbereitung auf das eigentliche Thema. Und zwar geht es darum, dass DHL die ja diese Paketstationen in einigen Orten, an einigen Stellen aufgestellt haben, jetzt kommt und sagt, okay, sowas können wir auch an Mietshäusern machen. Ich meine, es gibt es ja schon seit einem Jahr, glaube ich, dass man einen solchen Paketkasten kaufen oder mieten kann, indem man sich dann selbst irgendwo ans Haus nagelt. Und da kann dann DHL die Pakete reinpacken. Kostet die kleinste Version, glaube ich, 99 Euro. Man kann es ja auch mieten für 2 Euro im Monat. Das ist ja noch sinnvoll. Wäre natürlich sinnvoll, jetzt muss ich nochmal auf meinen Eingangsspruch zurückkommen, aber in diese DHL-Kiste kann UPS nichts reinpacken, da kann DPT nichts reinpacken, da kann Hermes nichts reinpacken. Da müsste ich also 5 oder 6 Kisten ans Haus nageln. Ist ja irgendwo auch bescheuert. Statt dass diese Dödels sich zusammentun und sagen, hör mal, wir machen da ein gemeinsames Projekt und jeder der angeschlossenen Dienste kann die Pakete da reintun. Naja, gut, egal. Wunschdenken. Also, ab April will DHL dieses Pilotprojekt starten. Die fangen dann an in Dortmund und in Berlin. Und wollen dann zusammen mit Wohnungsunternehmen und sowas zunächst mal solche Kästen zur Verfügung stellen. Die Mieter, die daran teilnehmen wollen, müssen sich online registrieren, bekommen dann einen elektronischen Schlüssel, da ist ein RFID-Chip drin, damit sie an dieser Station dann ein Postfach öffnen können, wenn für sie eine Sendung drin ist. So. Dann wird die Sendung von dem Zusteller in irgendeinem dieser Fächer, die sind verschieden groß für verschiedene große Pakete, reingestopft, zugemacht und dann kann es keiner mehr öffnen. Ich glaube, die Post selbst kann es dann wieder öffnen, wird ja auch Sinn machen. Und der Kunde, der bekommt einen Hinweis in den Briefkasten geworfen. Da steht dann drin, also du hast ein Paket und das ist im Fach Nummer so und so. Und dann kann er mit seinem Schlüssel, den er hat, mit dem RFID-Chip, hingehen und kann exakt nur dieses Fach öffnen und kann sein Paket herausnehmen. So, die Kästen, die sind relativ massiv, die sind diebstahlgeschützt, die sind im Prinzip ganz schön. Ich kann sogar, das ist von DHL so vorgesehen, auch damit etwas versenden. Das heißt, ich kann ein Päckchen packen, frankiere das, mache das frei. Es gibt ja da diese Aufkleber, diese Vordinge, wie ähnlich wie Briefmarken, nur ein bisschen größer, weil da noch ein paar andere Sachen draufstehen. Klebe ich da drauf, schieb das da rein. Und dann nimmt der Postbote das mit. Mir ist nicht ganz klar, woher der weiß, dass da was drin ist, wie ich das mache, ob ich da einen Aufkleber drauf machen muss oder ob der regelmäßig da eine Mitteilung bekommt, dass irgendwo irgendwas drin ist. Aber es soll wohl so funktionieren, wie DHL sagt. Auch hier wieder die gleiche Geschichte. Es ist eigentlich irgendwo zu kurz gesprungen. Natürlich macht es Sinn, aber jetzt muss ich dann wieder einen Chip haben. Ich muss mich erstmal vorher irgendwo anmelden. Ich muss das auch online machen, diese Anmeldung. Ich habe also einen Internetanschluss. Warum bekomme ich denn dann nicht über meinen Internetanschluss per Mail oder wie auch immer irgendeinen Code, wo drauf steht, pass auf, in dem Fach so und so ist das drin und gibst du bitte das und das ein? Oder warum kann ich das nicht mit NFC machen, mit meinem Telefon oder mit Bluetooth oder was weiß ich auch immer? Hier muss wieder ein Chip her. Hier muss wieder nur eine Lösung für DHL her. Es werden immer mehr, ich meine, gut, DHL will dann mit natürlich erreichen, dass alles, was über DHL versendet wird, auch jeden Tag zugestellt werden kann. Während der UPS-Mann, der muss dreimal kommen, weil ich nicht da bin, ist das sowieso blöde, dass auch an Privatleute tagsüber geliefert wird, obwohl 50 oder mehr als 50% tagsüber nicht zu Hause sind und nicht abends, wenn man dann eben Feierabend hat. Aber okay, dann muss ich eben, wenn ich eine Benachrichtigung habe, der ist erstmal zu mir gefahren, nicht umsonst, der bekommt ja Geld dafür, aber sinnloserweise ist vielleicht der richtige Ausdruck, nagelt mir ein Zettel an die Tür, ist genauso beknackt, in Einfamilienhäusern da irgendwo was an die Tür zu kleben, das ist einmal Sachbeschädigung und zum anderen ist es so ein ganz deutlicher Hinweis für alle, die Böses im Sinn haben, guck mal, der ist nicht zu Hause. Denn wenn er zu Hause wäre, hätte er einen Zettel abgemacht. Also viel blöder kann man es nicht machen. Man müsste die ganzen Firmen eigentlich verklagen, wenn ein Einbruch geschieht, weil da ein Zettel an der Tür war. Gut, wieder ein anderes Thema. So, und dann muss ich mich wieder ins Auto setzen und muss irgendwo zu so einer Packstation fahren und muss mir das da abholen. Der Anfang ist sehr, sehr, sehr holprig, der hier geschieht, der hier passiert. Das Erste, man müsste einen gemeinsamen Paketbox oder wie das Ding auch heißt, für alle Dienste haben, wo alle daran teilnehmen können. Und dann müsste der Ablauf noch ein bisschen optimiert werden. Das kann man ja dann im zweiten Schritt machen. Aber dass DHL hier etwas macht, nur um die eigenen Marktanteile gegenüber den Konkurrenten und zum Nachteil des Kunden zu erhöhen, ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Denke ich mal so. So, zuletzt noch etwas ganz Kleines, und zwar der Michigan Micromode M3 wird er genannt. Das ist ein vollständiges Computersystem zur Sensordatenerfassung, Speicherung und auch zur Weitergabe dieser Daten. Es hat eine Stromversorgung mit Batterie und eventuell auch mit Solarzelle und es ist nur, man höre, in Millimeter, 2x4x4 Millimeter groß. So, die Sensoren da zur Bilderfassung mit 160x160 Pixeln, Bewegungserkennung, Temperatursensor, Drucksensor und so weiter und den Modulen für eine bidirektionale drahtlose Kommunikation sind alle schon in diese Größe mit drin. Im Moment schafft er eine Reichweite von 2 Metern, man will aber versuchen, die Reichweite, die Funkreichweite auf 20 Meter auszudehnen, sodass diese Systeme auch untereinander kommunizieren können. Wofür es nun genau eingesetzt werden wird, außer zur Datenerfassung, weiß man noch nicht. Aber es ist vorstellbar, dass ein solches Gerät, da es eben sehr klein, sehr flexibel ist und seine Energie quasi aus der Umwelt beziehen kann, dann künftig auch eine Rolle im Internet der Dinge spielen kann. Nochmal ganz kurz, dieser M3 hat also eine Batterie, die ist mit 2 Mikroamperestunden sehr, sehr klein und hat eine 1 Quadratmillimeter große Solarzelle. Das Modell nimmt im Standby-Modus 35 Picowatt auf und das ist also ja eine ganz schön irre Entwicklung, wenn man sich vorstellt, wie groß die ersten Computer waren, die diese Welt gesehen hat. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig gefallen. Nee, eigentlich, ich hoffe, dass es Ihnen viel gefallen hat. Nächste Woche sind wir wieder für Sie da, aber dann haben wir schon wieder den nächsten Monat. Ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.